ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Unter diesem Namen kennen Sie Millionen von Leserinnen und Lesern. Dora Held, herzlich willkommen bei uns in SWR 1.
Vielen Dank für die Einladung.
Eigentlich der Name Ihrer Großmutter. Wann war denn klar, Sie wollen dieses Pseudonym?
In dem Moment, als mein Agent zu mir sagte, such dir mal ein Pseudonym, fiel mir gar nichts anderes ein. Also ich finde es immer schwierig, wenn man sich so einen Fantasienamen ausdenkt. Also für mich wäre es schwierig, weil ich nicht drauf hören würde. Und meine Mutter, also Dora Held war ja die Mutter meiner Mutter, meine Mutter heißt seit 67 Jahren oder 66 Jahren Schmidt. Und wenn ich irgendwo hinkomme, heißt es, aber du bist die Tochter von Edith Held. Ne? Das sieht man doch. Meine Mutter wohnt wieder in einem Dorf, wo sie aufgewachsen ist. Und ich höre einfach auf diesen Namen, der war mir vertraut.
Darf ich trotzdem verraten, was im Pass steht?
Ja.
Steht Bärbel Schmidt?
Ganz genau.
Switchen Sie denn zwischen den Rollen, je nachdem, wie Sie angesprochen werden?
Je nachdem, was ich mache. Also, nee, ich habe da keine doppelte Persönlichkeit oder so. Ja. Nein, wenn ich als Autorin irgendwo bin, ist es Dora Held und privat ist es Bärbel Schmidt. Und wenn jemand Frau Held ruft, drehe ich mich aber auch um.
Wobei das ja schon eine spannende Frage wäre. Was unterscheidet Bärbel Schmidt von Dora Held? So ein paar Sachen gibt es dann vielleicht doch.
Nee, ganz schnöde ist es, bekomme ich dafür, dass ich irgendwo sitze, eine Gage bei einer Lesung
oder nicht? Manchmal ist es nur das schnöde Mammon.
Ja, oder ein Vertrag oder eine Einladung oder als was man eingeladen wird.
Okay.
Also ich glaube, Dora Held ist vielleicht dann doch leichter als Bärbel Schmidt im Leben, also die ich mir so vorstelle beim Schreiben.
Ja, warum? Ja.
Ich bin privat so ein bisschen, das habe ich glaube ich von meinem Vater, ich denke immer, oder nicht immer, das hat sich schon gelegt mit dem Alter, aber ich war immer, es gibt ja so Menschen, die von der Katastrophe her denken. Mhm. Also ich fahre in Urlaub und am Vorabend denke ich, ach, da wird das Wetter bestimmt ganz schlecht und vielleicht das Hotel auch ganz blöd und ach Gott, die hatten da doch mal Qualen. Und ich sehe mich dann schon im Kopf in einem völlig misslungenen Urlaub und bin aber immer froh, wenn es nicht so ist, weil dann ist man auch nicht enttäuscht. Also das macht Dora Held nicht.
Okay, jetzt hätte ich Schluss gefolgert, dass Sie deshalb aber eine Frau sind, die sehr gut auf Eventualitäten vorbereitet ist. Weil wenn Sie schon mal alle Worst-Case-Szenarios durchdenken, dann haben Sie den Regenschirm auf jeden Fall immer in die Tasche, wenn es vielleicht auch nur regnen könnte.
Das ist die Absicht bei der Sache. Man ärgert sich aber trotzdem, wenn Urlaub dann wirklich völlig misslungen ist. Also man ist nicht wirklich vorbereitet, man rechnet damit und ist dann eher froh und ganz glücklich, wenn es dann alles ganz, ganz schön wird und denkt, guck mal, war ja doch ganz schön.
Gab es denn so viele miese Urlaube? Es klingt jetzt so, als
ich fahre deswegen gar nicht so oft in Urlaub, weil ich immer glaube, das misslingt. Nein, ab und zu schon mal. Nein, ich hatte einen Urlaub gemacht, das war der erste, wirklich seit vielen, vielen Jahren nach Kreta. 14 Tage, ein ganz schönes Hotel, wunderbares Wetter und ich bin am Samstag angekommen und am Sonntag bin ich mit Flipflops auf einer Steinplatte gestolpert und habe mir mein Knie aufgeschlitzt. Es musste mit 5 Stichen genäht werden in einem griechischen Krankenhaus. Und das war nicht so schlimm, aber ich lag eben dann den Rest dieses Urlaubs 12 Tage auf der Liege. Ich durfte weder baden, noch konnte ich laufen.
Sie haben viele Bücher gelesen, vermute ich.
4. Vier. Ich habe 4 Bücher gelesen in diesem Urlaub. Und es gab eine Katze, die lag immer neben mir auf der Liege. Das fand ich auch ganz schön. Aber ich war auch nicht enttäuscht, weil das Hotel war so schön. Und ich hatte mir auch ausgemalt, dass das Hotel ganz schrecklich ist in Wirklichkeit und so. Und es ist viel zu heiß. Und ja, und das war nur das Knie.
Aus solchen Urlaubserinnerungen entsteht dann schon mal auch eine Geschichte? Oder ist das Teil einer Geschichte irgendwann? Ihr kaputtes Knie, taucht das irgendwo auf?
Nee, bis jetzt noch nicht. Ich habe ja eine Zeit lang mal Kolumnen geschrieben. Also was war eigentlich immer eher so ein Kolumnenthema. Ich glaube, es gab eine Kolumne über kaputte Knie. Das kann schon sein, ja. Müsste ich immer nachdenken.
Sie schreiben ja ganz, ganz viel. Wenn Sie sich nicht übers Schreiben mitteilen würden, was würden Sie wählen?
Reden. Ich würde alle Leute, glaube ich, zu texten. Also ich glaube, das ist, wenn man so einen Redefluss hat, als Kind hat meine Mutter immer, wenn mein Bruder vor mir aus der Schule kam, gesagt, erzähl ganz schnell, gleich kommt deine Schwester. Dann habe ich keine Zeit mehr. Ich musste immer erzählen. Ich habe auch das Gefühl, es interessiert jeden, was mir so passiert ist an dem Tag. Ich glaube, ich würde dann wirklich noch mehr reden.
Das heißt, Sie hatten als Kind auch schon so viel Fantasie, die es dann fürs Bücherschreiben braucht?
Ja. Und auch so viel Mitteilungsbedürfnis.
Bevor Sie einen neuen Roman schreiben, welche Prozesse finden da bei Ihnen statt?
Ich mache mittlerweile relativ viel Vorarbeit. Das habe ich früher bei den ersten Büchern nicht so gemacht. Also ich überlege mir, was will ich eigentlich erzählen? Um welches Thema geht es? was sind die oder wer sind die Protagonisten, wie sehen die aus, was haben die für Macken, wie alt die sind, sind die und wo spielt das Ganze, also in welchem Setting, in welchem Ort, ist das am Meer, ist es in der Stadt, ist es auf dem Dorf, also das überlege ich mir alles vorher und dann fange ich an, über die Geschichte kommend, dann das so hinzubauen, dass ich die Person habe, die ich für die Geschichte brauche.
Haben Sie je gezählt, wie viele Bücher, Romane, Bände, Kolumnen das inzwischen sind?
Ich weiß immer so ungefähr 20 Romane, aber ich wollte es eigentlich erst vor dieser Sendung nochmal machen. Ich habe es wieder vergessen. Ich weiß, es ist viel schon. Es ist tatsächlich schon sehr viel. Ja.
Und jetzt liest sich Ihr neuer Roman, Die Familienangelegenheiten der Johanne Johansen, total entspannt. Das ist so ein richtiges Wohlfühlbuch, ein Gute-Laune-Buch. Trotzdem Spannung, Humor, Herz drin. Haben Sie sowas wie so eine Zutatenliste für einen Roman?
Eigentlich immer die Sachen, die ich gerne möchte. Also ich schreibe eigentlich die Bücher immer für mich. Also ich finde, im Moment ist die Welt gerade so sehr wild und sehr wirr und es haben auch viele Leute so durchgehend schlechte Laune, finde ich. Und immer dieses Ding, dass ich bin auch in so einem Alter und ich bin natürlich im Freundeskreis auch jetzt in einem Alter, wo dann alle anfangen zu sagen, ach, das ist irgendwie alles so blöde mit dem Älterwerden und dann tut hier was weh. Und ich finde diese negativ, das zieht dann auch so runter. Und ich wollte einfach mal eine Heldin haben, die jetzt anfängt mit irgendwas. Damit ging das los. Und das Leichte ist dann schon, dass ich mich in diese Stimmung dann reinschreibe. Ich habe den Film im Kopf und ich habe dann Johanne im Kopf und ihre Cousine im Kopf und den Hafen. Und es ist natürlich immer Frühling. Bei den meisten Büchern ist Frühling. Und dann schreibe ich dann in so eine gute Laune rein. Oder ich schreibe es auch so, diese Zutaten sind so, dass ich dann gute Laune bekomme. Das versuche ich schon.
Spielt in Hamburg in einer Reederei. Sie sind auf Sylt geboren. Welche Verbindung haben Sie denn selber so zum Wasser, weil so viele Ihrer Romane einfach im Norden verortet sind?
Ja, im Norden sind sie auch deshalb verortet, weil ich bin so ein bisschen recherchefaul. Also wenn ich jetzt einen Roman schreiben würde, der in Stuttgart spielt, müsste ich erstmal eine Zeit lang hier sein und ich müsste Wege ablaufen und ich müsste mir so ein bisschen Leute angucken und mal irgendwie eine bestimmte Kirche sehen oder ein bestimmtes Haus, damit ich Bilder in den Kopf bekomme. Und das heißt, es wäre ein Aufwand. Den Norden kann ich und kenne ich. Und Wasser ist bei mir immer so, dass es mich ruhiger macht. Ich werde langsamer am Wasser. Also ich finde, das ist die Augen ruhen sich aus, man sieht nichts, wenn man nicht gerade mitten auf den Landungsbrücken steht, aber wenn man am Meer ist. Und ich finde diese Ruhe und dass das Wasser eigentlich immer stärker ist, also auch die Elbe, ne? Die hat Tide und sie steigt eben 8 Meter und fällt wieder und da kann ich machen, was ich will. Es ist so. Ja. Also das ist immer mehr.
Bringt
immer
einen selber größer. Runter.
Finde ich total, ja. Und das geht mir immer so am Wasser.
Und da schließen sich ja zwei Cousinen zusammen, die eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben, ganz unterschiedlich sind und nach ihre Qualitäten entdecken. Hatten Sie da Vorbilder im Kopf?
Nee, die Figuren mischen sich ganz oft aus Dingen, also Frauen, die ich kenne aus meinem Bekanntenkreis, ein bisschen von mir. Manchmal ist es auch eine Schauspielerin, die ich in irgendeinem Film gesehen habe, die einen bestimmten Ausdruck hat oder so eine Gestik oder so, die ich dann auf einmal im Kopf habe. Das mischt sich. Und die entwickeln sich auch so ein bisschen dann nachher aus den Dialogen. Also je nachdem, wie man selber beim Schreiben gelaunt ist, hat die eine Frau plötzlich mal einen richtig guten Dialog oder eine tolle Antwort oder einen Punkt. Und dann wird die auch ein bisschen größer oder so. Manches entwickelt sich auch selber. Das hängt auch immer von der eigenen Tagesform ab, wen man da gerade am Wickel hat, dann wie die sich entwickelt.
Wenn wir über Helden sprechen, was oder wer für Sie ist denn heutzutage ein Held?
Heutzutage im Moment wirklich alle Ehrenamtlichen. Ich finde, in Zeiten wie diesen, wo es so viel dagegen geht und beleidigt und wer dazugehört und wer nicht, finde ich das schon enorm, was es an ehrenamtlichen Helfern gibt. Also ob das ein Sportverein ist oder in der Flüchtlingshilfe oder in der Kirchenbetreuung oder so, die das wirklich ja zum Teil unentgeltlich machen und auch wirklich lange, meine Schwägerin arbeitet bei Hanseatic Help, die leben auch von Ehrenamtlichen, die da tatsächlich Kleidung verpacken und das wirklich ohne, dass sie es müssen. Also das finde ich schon wirklich heldenhaft.
Kommen dann auch Ehrenamtliche vor in Ihren Romanen?
Im nächsten bestimmt mal, ja. Ich hatte jetzt sowieso zwei so Begegnungen, da habe ich auch gedacht, irgendwann tauchen die auf. Das bleibt dann irgendwo hängen und dann irgendwann zur richtigen Zeit ploppen sie dann auf.
Was waren das für Begegnungen?
Das war wirklich eine ältere Dame schon, der habe ich am Bahnhof gesprochen irgendwie in Hamburg und die hat Kinder betreut, hat sie so erzählt, so Scheidungskinder, die hin und her gefahren sind zu ihren Eltern, die hat sie begleitet, damit ging das los und dann hat sie aber irgendwann mit einem Kind mal gesprochen, dass es bei der Arche nachmittags ist und das macht sie da, kocht sie sie da. Die ist selber irgendwie 72. Ihre Enkeltochter lebt in München. Sie ist zwar Großmutter, aber eben weit weg, das Enkelkind. Und die geht da jeden Tag in die Arche und kocht für die Kinder. Und das macht die mit einer solchen Begeisterung, dass die mir, wir kamen so ins Gespräch und die hat mir das so erzählt. Und das fand ich ganz toll.
Jetzt geht's um die aktuelle Romanheldin, nämlich Johanne Johansen. Das ist eine, die macht eine Entwicklung durch. Mhm. Was für eine Entwicklung ist das?
Sie ist eine komplette Einzelgängerin. Sie ist Mitte 60, sie geht in Rente. Die hat mal als junge Frau Pläne gehabt, die alle nicht geklappt haben. Und dann hat sie sich damit begnügt, das Leben zu leben, was dann für sie so in Frage kam. Die ist gar kein Menschenhasser, aber der sind die meisten Menschen völlig egal. Die hat gern ihre Ruhe, die lebt mit ihrer ehemaligen Haushälterin zusammen in einem Haus, die hat dann Lebenswohnrecht, die Haushälterin der Großeltern war das eigentlich, die ist ein paar Jahre älter als Johanne. Und das reicht ihr. Edda und deren Tochter und deren Enkeltochter und mehr braucht sie nicht. Und sie will nicht Leuten gefallen, das hat sie nie gemacht. Sie war nie Mensch oder nie eine Frau, die gefallen wollte. Die hat einfach so ihren Stiefel gemacht und ist so eher etwas schroff und manchmal auch etwas zu ehrlich und zu direkt und überhaupt nicht diplomatisch und überhaupt nicht politisch korrekt. Und findet aber, sie ist 65 und sie kann es sich leisten, sie muss auch keinem mehr gefallen.
Und dann nähern sich zwei Frauen an, Johanne nämlich und ihre Cousine Luise Gerke. Was zeichnet denn Luise aus?
Die ist in allem das Gegenteil. Die will gefallen, die will allen gefallen, sie will alles richtig machen, sie will immer schön aussehen. Sie verbringt ihre Zeit als Ehefrau und Mutter im Pilateskurs und beim Italiener mit einem Viertel Weißwein mit irgendeiner Freundin in Blankenese. Sie ist in allen Dingen das komplette Gegenteil. 10 Jahre jünger, war immer so ein bisschen Prinzessin oder fühlte sich so als Prinzessin. Die Cousinen sind ja unterschiedlich, nicht nur im Alter, sondern auch in ihren ganzen Lebenswegen. Aber der Hauptpunkt ist, Luise möchte gefallen. Luise möchte, dass alle sie mögen.
Und diese zwei, die retten jetzt eine Hamburger Elbreederei. Mhm. Wie realistisch ist so eine Story?
Ich hoffe sehr, ich befürchte nicht so, aber ich wollte gerne mal eine Geschichte schreiben, dass zwei Frauen, die in einem Alter sind, wo viele denken, so das war's jetzt, ich habe jetzt meine Karriere beendet, meinen Beruf und ich werde mich jetzt um Garten kümmern und um Enkel kümmern und vielleicht, wenn es hochkommt, mal eine Kreuzfahrt machen, aber ansonsten warte ich jetzt, dass mir jeden Tag ein neuer Knochen wehtut und ich wollte gerne raus und eine Frau mal zeigen, die mal eine Geschichte macht, mit der eigentlich keiner mehr gerechnet hat, dass sie da nochmal an den Start geht. Und das macht sie. Ich weiß gar nicht, ob das so unrealistisch ist. Also Johanne hat hier jahrelang im Hafen gearbeitet. Die kennt sich da aus im Hamburger Hafen. Die Reederei gehörte hat ihr Großvater gegründet. Luises Mann hat die jetzt ein bisschen runtergewirtschaftet. Und sie sind aber beide noch beteiligt. Das ist eine Familiengeschichte. Das ist auch ein bisschen eine Familienangelegenheit, diese Werft zu retten. Und ich glaube schon, dass man, wenn man den Biss noch hat und den Ehrgeiz noch hat und die Konzentration und das auch für wichtig erachtet, glaube ich, dass Frauen viel mehr können, als sie denken.
Wenn jemand so erfolgreich als Autorin ist wie Sie, wie groß ist denn da der Bammel? Es könnte ja mal eine Schreibblockade kommen.
Ich habe mal an einer anderen Stelle gesagt, ich kann mir eigentlich keine Schreibblockade leisten, weil ich ja nicht enge Taktung mache, das nicht. Also so, das ist schon bequem zu schreiben, aber schon immer einen Abgabetermin habe, wenn ich mit dem Buch anfange. Weiß ich nicht. Also die Angst, dass man irgendein Buch wird nicht mehr funktionieren und irgendein Buch wird keine Leser mehr finden, das habe ich immer gedacht. Und ich kenne diese Branche ja seit ich 20 bin, ich habe im Buchhandel gelernt und habe nie was anderes gemacht. Also ich kenne ja auch die ganzen Gegebenheiten und die Muster. Und natürlich ist es so, dass jeder Autor, der mal über eine Zeit lang erfolgreich war, irgendwann durch ist. Und irgendwann wird es bei mir so sein und dann ist es so. Also ich habe da keinen Druck. Ich will mit dem Buch zufrieden sein. Ich will, wenn ich fertig bin, ein bestimmtes Gefühl haben. Und wenn ich das habe, ist alles in Ordnung.
Gibt es denn irgendwas, was Sie tun könnten, um sich vor einer möglichen Schreibblockade zu schützen?
Ja, ich glaube einfach, bei mir ist es so, wenn ich konzentriert vorbereite, also die Kapitel alle schon im Aufriss habe, wenn ich genau weiß, wie die Personen heißen, wann sie wie agieren sollen, wie der Spannungsablauf ist, und das mache ich jetzt alles vorher, dann kann diese Schreibblockade eigentlich nicht kommen. Und wenn wirklich, es gibt immer mal so Tage, wo einem kein gerader Satz einfällt, dann gehe ich spazieren. Dann sage ich, aber geht heute nicht, so fertig, dann mache ich den Laptop zu und lauf einmal um die Alster oder Strand hoch und runter.
Bücher sind Ihre Welt, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind gelernte Buchhändlerin, haben selbst im Verlag gearbeitet. Mhm. Was bedeuten Ihnen Bücher?
Kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Ich habe nie ein Leben ohne Bücher geführt. Vielleicht so wie für Loriot die Möpse. Ja. Also ich kenne das nicht, ich konnte mit 7 lesen und war mit 8, glaube ich, eingetragenes Mitglied der Stadtbücherei Schwarzenbeek. Und ich habe seitdem kenne ich das nicht, dass ich kein Buch mit habe oder nicht gerade irgendwas lese oder so. Keine Ahnung.
Waren Sie eine gute Schülerin?
Inselgut. Ich war eine Katastrophe in Mathe und Physik. Fand Chemie wahnsinnig uninteressant. Biologie ziemlich Glück. Und den Rest mochte ich ja. Deutsch, Sport und Religion. Also ich war so ein bisschen eine Inselbegabung, ja. Aber so eine mittelgute Schülerin. Hat alles gereicht.
Aber Deutsch war dann mit Büchern einfach interessant?
Ja, ich habe auch damals gerne Aufsätze geschrieben. Also es kommt schon sicherlich daher. Und ich mochte immer gerne mit Sprache umgehen. Und ich hatte eine wunderbare Lehrerin, die hat uns dann damals vorgelesen, den kleinen Nick, das weiß ich noch, da war ich dann in der fünften Klasse. Und ich fand das immer toll. Also
gab's das war ganz wichtig. Bücher, wo Sie gesagt haben, jetzt nicht so toll, ich erinnere mich, Heinrich Mann, Der Untertan, tolles Buch, aber damals für uns in der Klasse erstmal merkwürdig, konnten wir nicht so viel mit anfangen. Gibt es da ein Buch, wo Sie
gesagt haben? Das war doch eigentlich bei allen Büchern, die man in der Schule gelesen hat damals. Also das einzige Buch, was ich als Schullektüre gelesen und wirklich geliebt habe, war Die Deutschstunde von Siegfried Lenz, was nur daran lag, dass wir damals, als wir es gelesen haben, waren wir gerade aus einem Vorort von Hamburg nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gezogen, also ins Rheinland. Ja. Ich bin wirklich sehr norddeutsch. Ich habe den Dialekt gar nicht verstanden. Mein Deutschlehrer sprach unglaublichen Eifler-Slang. Ich konnte diesen Mann wirklich kaum verstehen im Deutschleistungskurs und wir lasen aber Siegfried Lenz Die Deutschstunde, was nun wirklich in Nordfriesland spielt. Und das hat mir so ein bisschen diesen Einstieg da gerettet. Das war das einzige Buch. Alle anderen in der Schule waren, wenn man so ein Buch so nicht liest, sondern ist eigentlich von vornherein so zerlegt, ist ja der Lesegenuss, finde ich, weg. Und das machen, glaube ich, es war früher zu meinen Zeiten in der Schule, glaube ich, pädagogisch jetzt nicht so richtig super gelöst, wie man Schüler an Bücher bringt.
Wobei, in die Stadtbücherei sind Sie ja total gerne gegangen. Also das Verhältnis zum Buch war ja vorher schon gut. Hat sich das Verhältnis irgendwie mal verändert?
Nee, aber ich wollte nicht, dass man die so beim Lesen so zerlegt. Ich wollte erstmal das Buch lesen, dann hätte man drüber reden können. Aber ich fand das so doof, dass man dann anfängt, dann schon irgendwelche Sachen daraus zerrt oder so. Ich wollte das Buch ein bisschen in Ruhe erstmal haben. So, das war damals, es ist ja eine Lehrergeschichte. Ja, und ich fand es auch langweilig, dass immer dieselben Bücher gelesen wurden. Ich war an mehreren Schulen durch die Umzüge und es war immer dieselbe Literatur, die da gelesen wurde. Heute ist es ein bisschen anders, glaube ich. Heute sind die Lehrer weiter. Aber damals war das immer das Gleiche.
Dora Held ist bei uns in SWR1 Leute. Müssen Sie sich als Schriftstellerin schon mal dazu zwingen und sich selber sagen, so jetzt aber ab an den Schreibtisch?
Ja. Und zwar 75% der Zeit, an der ich schreibe, also in diesen Monaten. Ich bin nicht so diszipliniert, dass ich jetzt morgens aufstehe und um 9 dann am Schreibtisch sitze und bis 12:30 und dann Mittag und dann weiter. Das gibt so Tage, wo ich überhaupt keine Lust habe. Und ich muss mich dann schon zwingen. Ich neige auch dazu, am Anfang so ein bisschen schlampig zu sein und dann doch schon mal öfter mal einen Schrank aufzuräumen oder Altkleidersammlung zu sortieren oder die Spülmaschine auszuräumen, weil ich keine Lust habe. Also je näher der Abgabetermin rückt, da bin ich nachher richtig auf Zack. Aber am Anfang muss ich mich schon oft zwingen. Ja.
Wie einsam ist die Arbeit als Schriftstellerin?
Die ist schon einsam, wobei das, glaube ich, bei mir daran liegt, das ist aber auch sicherlich bei jedem anders. Ich habe immer so ein bisschen Unlust, wenn ich wirklich mitten in so einer Geschichte bin, also wie in der. Ich habe jetzt ein Jahr lang mit Johanne und mit Luise und mit Paula und mit Edda und mit Emma verbracht. Und wenn dann Freundin Carola anruft und fragt, ob ich mit ihr und Freundin Andrea abends essen gehe, habe ich meistens keine Lust, weil es mir einfach zu viele Leute sind da im Kopf. Und
da war schon so viel los.
Genau, das ist, und ich bin ganz woanders. Und das merke ich dann manchmal, dass wenn ich sehr drin bin, dass ich so ein bisschen asozial werde, dass ich also manchmal so Treffen, die nicht unbedingt notwendig sind, absage. Jetzt habe ich aber einen Freundinnenkreis und einen Freundeskreis, der Gott sei Dank schon so lange besteht, dass ich, wenn ich dann sage, du, ich sitze hier seit 6 Stunden am Schreibtisch und ich bin ganz woanders, das ist auch in Ordnung. Das nimmt mir auch keiner übel.
Die können damit umgehen.
Die können damit umgehen, Gott sei Dank. Aber das ist manchmal, das ist, glaube ich, das, was dann viele als einsam empfinden, weil man kann das richtige Leben denn nicht zu allen Stellen im Roman mit reinlassen.
Wie ist es denn, experimentieren Sie gern? Sie haben ja auch mal ein Jugendbuch geschrieben. Mhm. War das eine besondere Herausforderung?
Ja, das war eine Herausforderung und ich habe das einmal gemacht und habe auch dann sofort gesagt, das war das Einzige, weil ich das wirklich ganz, ganz schwierig finde. Ich habe keine Kinder, heute werden die auch alle erwachsen und ich habe eine Patentochter, die ist jetzt mittlerweile auch schon sehr erwachsen, aber die war damals 13 und Annika hat das Buch wirklich parallel gelesen und ich hätte es sonst nicht gemacht, weil ich finde das ganz, ganz schwierig, dass man als erwachsener Mensch versucht, diese Jugendsprache hinzukriegen und man ist auch zu weit weg. Also wenn man nicht selber Kinder hat in dem Alter, ist man wirklich raus.
Wie ist es denn, wenn dann irgendwann mal dieser Prozess beendet ist und das Buch fertig ist? Was ist das für ein Gefühl?
Am Anfang doof, Also man,
weil sie sich
man
so lässt diesen
letzten,
müssen?
Ja, man lässt diesen letzten Satz noch so nachklingen. Es gibt auch immer diesen Punkt, wann ist man wirklich fertig? Und dann wird noch ein Satz geschrieben und noch ein Satz und noch ein Satz und die werden alle wieder gelöscht, weil eigentlich war man oben schon fertig. Und am Anfang ist es so ein bisschen traurig, dass man denkt so, boah. So, dann ist es ein bisschen Erleichterung, dass man denkt, oh, ich habe so viel Zeit, jetzt kann ich machen, was ich will oder so. Aber bei mir überwiegt immer so in den ersten Tagen so ein bisschen so eine Melancholie und so eine, ja, so ein bisschen Abschiedsschmerz schon.
Ja, weil einem die Figuren wahrscheinlich auch ans Herz wachsen.
Ja, einfach, und weil man sich so viel so den ganzen Tag beschäftigt. Das macht man mit anderen Menschen meistens in der Form nicht, also nicht so intensiv. Und das ist dann schon, dann denke ich immer, oh Gott, jetzt habe ich gar nichts mehr zu tun und keine Struktur mehr und jetzt verelende ich. Also ich brauche das schon so für mich so ein bisschen als Lebensstruktur. Aber letztlich ist man auch, dann freut man sich, dass man erst mal ein paar Wochen an gar nichts denken muss und eben nicht an den Schreibtisch morgens.
Es gibt einen Satz, der Sie als Lebensmotto begleitet. Du musst, du kannst. Wo kommt der denn her?
Den hat meine Großmutter tatsächlich mal gesagt. Dass man kann es auch übersetzen mit stell dich nicht so an. Also die hat Menschen nicht gemocht, die so hadern mit irgendwelchen Dingen. Oh Gott, jetzt habe ich kein Geld und jetzt ist meine Arbeit weg und ach Gott, meine Wohnung ist so blöd und meine Beziehung ist so schlecht, das hat die gehasst. Und die hat immer gesagt, du musst was ändern, dann kannst du auch was ändern. Also es liegt an einem selber und ich glaube, das ist das so ein bisschen dieses du musst, du kannst, dass man sich nicht hängen lässt. Dass man, also wenn man mit irgendwelchen Dingen hadert, dass man überlegt, was kann ich davon ändern.
Schreiben war dann müssen?
Das war Wollen. Das war Wollen. Das war eigentlich so ein Ausprobieren aus jahrelang diesen Beruf gemacht. Und dann hatte ich ja immer zwischen diesen Außendiensttouren so 2-3 Monate Zeit, wo ich mal in einer Buchhandlung gearbeitet habe. Dann zog ich da weg und ich brauchte irgendwas, um diese Zeit zu füllen. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob ich die Disziplin habe, so ein Buch zu Ende zu schreiben. Oder nicht nur eine Geschichte und dann erzählt man so 3-4 Szenen und weiß man nicht mehr, wie es weitergeht. Ich wollte gucken, ob ich das zu Ende bringe. Und dann hat mir einfach dieser Prozess des Schreibens so gefallen, dass ich dann immer weitergemacht habe.
Ja, manche Autoren sagen, ja, ich weiß noch gar nicht, was mit der Figur wird. Die entwickelt sich so während der Geschichte. Wie ist das bei Ihnen?
Das kann ich nicht. Also ich muss genau wissen, wo die hingeht. Also das kann sein, dass die so Eigenschaften nochmal bekommt, weil, wie gesagt, in so einer Tagesform man plötzlich einen Dialog hat, der einem vorher gar nicht eingefallen wäre und dann macht die irgendwas. Und dann denkt man, ach ja, das kann ich eigentlich auch noch. Aber ich habe die fast zu 70% habe ich die vor mir. Und ich weiß auch, wohin die sich entwickeln sollen. Also das sage ich denen, das sagen nicht die mir. Also da ist die Hierarchie
Sie sind die
eine andere.
Genau. Haben Sie so Sachen, wo Sie vorher gesagt haben, boah, das schaffst du nie?
Bei den Büchern?
Ja, oder allgemein im Leben, wo Sie gesagt haben, Mensch, da war ich erstaunt. Vorher hätte ich gedacht...
Jede Menge. Also ich bin eigentlich kein mutiger Mensch. Nein, ich habe die bei den ersten 3 Büchern überhaupt keine Lesungen gemacht, weil ich dachte, das kann ich nicht. Also ich rede viel zu schnell und man hört, dass ich aus dem Norden komme und ich muss beim Lesen, das muss man exakt machen. Und dann kamen aber immer mehr Anfragen und dann habe ich aber wirklich ein Coaching gemacht, das ging über ein Jahr und habe mit einer wunderbaren Frau geübt, wie eine Verrückte, bis sie sagte, sie sind jetzt soweit. Und dann habe ich die Lesung gemacht. Ich mache selten Dinge unvorbereitet. Ich bin nicht gut spontan. Also ich muss irgendwie immer das Gefühl haben, ich habe mich vorbereitet. Also ich habe ein Coaching gemacht. Ich habe, keine Ahnung, wenn ich irgendwo hinreisen muss, mir das Hotel im Internet angeguckt. Ich habe mir das bei Google Maps angeguckt, wo der Weg hingeht. Ich weiß genau, welche Bahn er hinfährt und so. Ich bin nicht gerne unvorbereitet auf irgendwas. Aber das gab, also wenn ich dann eine Sache machen muss und ich habe die Zeit, mich vorzubereiten, dann traue ich mich, dann mache ich es auch.
Heißt das, Vorbereitung gibt den Sicherheitsserum?
Ja, total. Da bin ich wirklich Beamtentochter und da komme ich auch nicht raus. Also ich habe das schon so oft versucht, weil ich das immer beneide bei anderen, die so spontan sind. Aber ich brauche da schon so eine gewisse Ordnung, bevor ich was mache.
Und was lässt Sie dann immer wieder so diszipliniert hinsetzen und dann eine neue Geschichte zu Papier bringen? Ist das dann auch die Beamtentochter? Oder?
Nee, das ist... Ja, also die Beamtentochter ist diese Zuverlässigkeit, dass wenn ich dem Verlag sage, ich habe das und die und die Idee und ich bin damit im September 25 fertig, dann bin ich auch im September 25 fertig, egal was passiert. Das ist so die Beamtentochter. Aber dieses sich eine neue Idee ausdenken, das ist ein bisschen vergleichbar wie früher beim Lesen. Ich hatte immer Angst, weil ich bin nur einmal als Kind nur einmal in der Woche in die Bücherei gekommen, weil meine Mutter dann an dem Nachmittag arbeitete bei einem Juwelier und dann hat sie mir mitgenommen. Und ich hatte immer Angst, ich habe zu wenig Bücher für die ganze Woche. Und ich habe dann beim vierten, also ich durfte 5 Bücher mitnehmen oder 4 Bücher mitnehmen bei der Woche. Beim dritten Buch wurde ich schon nervös. Und ich glaube, das ist ein bisschen beim Schreiben. Wenn ich so im letzten Drittel des Buches bin, dann fange ich an zu denken, was ich als nächstes mache, weil ich ja weitermache. Ich muss ja weitermachen. Also auch beim Lesen oder beim Schreiben, das ist ein bisschen die gleiche vielleicht Besessenheit, dass man denkt, so ich muss wissen, was das nächste wird. Ich kann nicht sagen, oh, ich habe keine Ahnung, was ich erzählen kann. Das geht nicht.
Ich dachte gerade auch, ist Schreiben vielleicht so ein bisschen wie eine Sucht?
Ja, ich glaube, dass dieser Zustand des Schreibens und auch das Gefühl, wenn man abends einen guten Tag hat und das nochmal durchliest, das ist ja wirklich so ein Erfolgserlebnis dann, dass man sagt, ja Mensch, das so hatte ich das im Kopf, so wollte ich das haben und das hat jetzt so auch geklappt. Das ist schon so eine Sucht, ja.
Sie sind auf Sylt geboren. Jetzt ist das ja ein Ort, der für viele Menschen so eine ganz besondere Faszination hat. Was ist es für Sie für ein Ort?
Ich glaube, so der einzige Ort, bei dem ich immer, wenn ich da hinkomme, denke, ich bin hier richtig. Ich bin hier nicht die Neue, ich bin hier nicht zugezogen, ich habe es mir nicht ausgesucht. Das ist der Ort, wo ich richtig bin.
Was macht das aus, weil es Heimat ist?
Es hat vielleicht was mit dieser Geburt zu tun, es hat auch was damit zu tun, also bei mir zumindest, wir sind ja als Familie oft umgezogen, mein Vater war bei der Bundeswehr und ich habe so in der Form kein Elternhaus gehabt, weil wir wohnten dann, ich bin in Flensburg eingeschult und bin in Schwarzenbeck dann weiter zur Schule gegangen und habe dann in der Nähe von Bonn Abitur gemacht und das ist, hat sich immer so fortgesetzt, es waren immer so verschiedene Gegenden und das Einzige, was immer da war, war eben Sylt und dieses Haus, in dem meine Mutter heute auch noch wohnt, in dem meine Großmutter damals lebte, weil wir einfach alle Ferien da verbracht haben, also alle. Und ich habe nach dem Abitur da 2 Monate gearbeitet und sowas. Also es war der einzige Ort, an dem ich als Kind war und auch heute noch bin. Das gibt es sonst in der Form nicht. Vielleicht ist es das.
Gibt es da so einen ganz besonderen Ort, wo Sie immer wieder hin müssen, der Ihr persönlicher Ort ist?
Ja, das ist in Lister-Ellenbogen da oben. Also die Straße zwischen Ellenbogen, die Mautstraße da oben und dann die Strände da an der Westküste in List. Das ist so. Meins.
Brauchen Sie das dann auch als Norddeutsche, dass beim Denken Ihnen der Wind um die Nase bläst?
Ja, Wind muss ich nicht unbedingt haben. Also wenn man lange gegen den Wind läuft, den Tränen auch immer in die Augen, man hat keine Lust mehr. Also das fand ich früher nicht so schlimm. Nein, was ich brauche am Wasser ist, dass man nicht sieht. Also ich gucke, da ist nur der Strand und dann ist da nur das Wasser und dann ist der Horizont und dann gibt es vielleicht mal 5 Möwen und ein einsamer Strandläufer mit Hund und meine Augen haben da Ruhe und da kommen keine Eindrücke. Wenn ich in der Stadt bin und aus dem Fenster gucke oder ich könnte auch nie einen Kaffee schreiben, wo man ständig Gespräche hört oder Leute kommen und gehen sieht und es wimmelt alles. Also ich brauche einfach dieses Nichts beim Gucken, was am Meer ist.
Schauen Sie auf die Entwicklung auf Sylt? Viele Touristen, weniger Einheimische?
Das geht ja seit Jahren schon so. Und was ich im Moment schwierig finde, ist, dass es da anscheinend keine Änderung geben wird. Es gab jetzt da so verschiedene Bauausschlüsse und das sieht alles nicht so gut aus. Nein, es wird irgendwann wird's nicht mehr gehen und das Problem ist auch, dass es ja jetzt schon so ist, dass in der Hochsaison oder jetzt ist auch Silvester so, also an diesen Hochsaisonzeiten, die Restaurants haben nicht mehr durchgehend geöffnet, weil die kein Personal bekommen. Sie bekommen kein Personal, weil sie keine Personalwohnung haben. Man steht auf Sylt wirklich im Sommer in der Hochsaison im Stau. Es ist also nicht vorstellbar, aber man steht, wenn ich von meiner Mutter aus von List nach Wesseland fahre, brauche ich schon mal 50 Minuten, weil es sich einfach nur schrittweise vorwärts bewegt. Und es ist einfach nicht schön. Also es gibt immer noch auf der Insel, deswegen gibt es die Faszination, es gibt immer noch Stellen, wo wirklich auch im Sommer kein Mensch ist, weil die Menschen ja gerne mit dem Auto bis zum Flusssaum fahren und sich nicht laufen wollen. Aber es ist, was Geschäfte angeht, was Gastronomie angeht, es sind einfach viel zu viele Menschen im Sommer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen, die erst das erste Mal dahin kommen und so einen Urlaub verbringen mit Stau und keinen Strandkorb und kein Restaurant, dass die wirklich jedes Jahr wiederkommen. Also ich würde es, glaube ich, nicht machen. Und das wird irgendwann, deswegen glaube ich, dass ich das irgendwann ändern muss. Es ist eigentlich jetzt schon höchste Zeit und ich hoffe, dass irgendjemand nochmal klug wird und versucht oder glaubt, dass es nicht alles ist, dass man durch Vermietung Geld verdient.
Was macht es denn mit den Einheimischen? Was sagen die?
Da gibt es, glaube ich, schon großen Frust. Und es war ja in der Corona-Zeit, ist es ja so vielen so ganz klar geworden, als die Insel ja auch Betretungsverbot hatte und die Einheimischen wirklich mal diese Insel wieder für sich hatten, ohne Stau. Und da hat sich auch wirklich wahnsinnig viel von der Natur erholt. Also man hat wirklich gemerkt, dass es alles einmal so durchgeatmet hat. Und da haben auch die Einheimischen mal gesehen, wie diese Insel eigentlich ist, wenn sie leer ist. Und dann ist sie wirklich einer der schönsten Flecken, die ich überhaupt kenne. Und dann kam aber, werde ich nie vergessen, der 4. Mai. Und es war Himmelfahrt. Und es kam, glaube ich, im 20 Minuten Takt kamen die Züge und die waren alle voll und die Leute überfielen wie so eine Insektenplage diese Insel. Das war schon wirklich schwierig. Und ja, ich weiß es nicht. Also man weiß immer nicht, bis wo die Leute gehen oder wann der Punkt kommt, wo da mal so ein Umdenken stattfindet. Ich glaube, es wird höchste Zeit.
Sie stammt von Sylt und einer ihrer Texte ist mal auf Platt übersetzt worden. Wie wichtig sind Ihnen Traditionen?
Sehr. Da habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. Das ist ein kleiner Verlag, der wirklich plattdeutsche Bücher veröffentlicht. Und die haben mich mal angefragt, wir kannten uns, ob ich mir das vorstellen kann, weil das ging damals um die Kolumnen. Und dann hatte ich so ein paar kleine Geschichten, dass man so in einem Buch zusammenfassen kann, auch zum Vorlesen, für Altenheime zum Beispiel. Und ich fand das toll. Und das hat dann eine Journalistin aus Kiel übersetzt. Und was ganz toll war, der Verleger hat mir dann meine eigenen Geschichten auf Plattdeutsch vorgelesen und ich habe wirklich gelacht, weil die so viel charmanter sind nochmal auf Plattdeutsch als auf Hochdeutsch, wenn man es versteht. Ich habe es nie selber gesprochen. Meine Mutter hat früher Plattdeutsch gesprochen, mein Vater kam aber aus Franken und der hat natürlich mit Recht irgendwann gesagt, wenn sie mit ihrer Mutter Platt spricht, versteht er kein Wort und deswegen gab es dann Hochdeutsch. Aber ich höre das wahnsinnig gerne und ich finde das auch toll, wenn Kinder wieder Plattdeutsch lernen und so, und ich mag auch Tradition sehr.
Was wäre denn so eine Tradition, wo Sie sagen, ach, die müsste man noch mehr etablieren, die geht uns zu sehr verloren. Gibt es da irgendwas? Haben Sie was im Kopf?
Ja, ich glaube, das sind schon wirklich diese Dialekte, und weil Dialekt ja auch immer so eine Form von Zugehörigkeit ist oder so. Also ich fände das schon schön, wenn Kinder auch wirklich mehr Mundart sprechen, ob das nun Schwäbisch ist oder Bayerisch oder auch Plattdeutsch oder so, dass man sich so ein bisschen drauf besinnt. Also ich finde das schon ganz gut, wenn man gerade in diesen Zeiten so eine Verortung hat, auch wenn das die Sprache ist oder so, dass man da mehr macht, und ansonsten Tradition. Also ich finde das immer schwierig, so viele Traditionen werden ja auch so ein bisschen dann Tourismusattraktion. Also Trachtenvereine machen das immer, ihre Treffen meistens im Sommer oder so, wenn die Touristen da sind. Das finde ich immer, nicht nur auf Sylt, sondern auch woanders. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber was ich toll finde, ist diese ganze Landjugendgeschichte, die es immer noch gibt. Ich kenne das aus Niedersachsen, dass ganz große Landjugendvereine sich wirklich auch drum kümmern, die mal irgendwann die Höfe übernehmen. Das finde ich da, dieses drauf besinnen. Auf Dinge.
Gibt's was, was Sie sich privat zur Tradition oder zu einer besonderen Routine gemacht haben?
Nee, das müsste ich jetzt echt drüber nachdenken. Es gibt so bestimmte Tagesabläufe, die ich stehe nicht vom Tisch auf, bevor ich die Zeitung zu Ende gelesen habe. So, und zwar nie. Und ich stehe auch dann anderthalb Stunden früher auf, wenn ich früher weg muss, damit ich die Zeitung zu Ende lesen kann morgens.
Und auch die richtige Zeitung, nicht digital.
Und auch die richtige Zeitung, und das sind sogar zwei. Das brauche ich irgendwie, um so in den Tag zu kommen. Es gibt bestimmte Sachen, ja, aber ansonsten so Dinge, die ich gerne mag, aber so richtige Traditionen oder Rituale habe ich eigentlich nicht. Nee.
Ja, jetzt haben Sie als Schriftstellerin so viel erreicht. Wovon träumen Sie?
Wovon träume ich? Ich weiß auch gar nicht, ob ich früher mal so Träume hätte. Das sind immer so ein paar so kleine Sachen, was ich nochmal machen möchte, aber das sind jetzt auch keine großen Geschichten. Nee, ich wünsche mir immer, dass es noch so ein bisschen so bleibt. Das wäre schon schön.
Was braucht es dafür, die Disziplin, um morgens an den Schreibtisch zu gehen und?
Gesund zu bleiben, ein bisschen, also auch stabil zu bleiben, dass man seine Seele so ein bisschen erholen lassen kann zwischendurch. Also so kleine. Also ich glaube, man muss sich so kleine Inseln schaffen, ob das jetzt ein Tag am Meer ist oder ob das mal in der Sauna ist oder einmal ein kleiner Spaziergang durch den Wald oder so oder mal im Tierheim Welpen angucken, was weiß ich, oder Kälber angucken auf der Weide. Also einfach bestimmte Sachen mal sehen, die einen so ein bisschen rausholen aus diesen Rollen, die man so macht gerade im Kopf.
Was haben Sie denn zuletzt das erste Mal gemacht?
Das gebe ich mal ein bisschen an. Ich habe sehr spät angefangen mit dem Tennisspielen und ich habe vor ein paar Wochen das erste Mal in meinem Leben ein Einzel gewonnen.
Respekt,
6-3, 6-2. Ja. Und da war ich so stolz. Bis jetzt habe ich immer alles verloren.
Ja, super.
Mein erstes Einzel gewonnen. Davon habe ich auch geträumt.
Und wie kam das Tennis in Ihr Leben? Haben Sie gesagt, jetzt bin ich endlich reif für Tennis, oder?
Nein, ich hatte einfach nur die Zeit. Ich habe immer Sport, ich habe immer ganz lange Handball gespielt, also bis ich Anfang 40 war. Und dann habe ich ja diesen Außendienst gehabt und später mit der Schreiberei dann auch noch parallel angefangen. Und man kann dann keinen Vereinssport machen, wenn man eigentlich überhaupt nicht weiß, wo man Donnerstag in 14 Tagen ist oder so, wenn da Training ist. Und ich habe dann mit dem Außendienst aufgehört und habe gesagt, so, und jetzt suche ich mir wirklich einen Verein und mache einmal die Woche, also auch in einer Mannschaft irgendwas. Und jetzt ist so mit Mitte 50 war ich da schon, die Auswahl, die man hat, nicht mehr allzu groß, weil Handball kommt dann auch nicht mehr in Frage. Und dann hat mich eine Freundin mal mit in Urlaub genommen und mit der habe ich Tennis gespielt. Das hatte mich so angefixt und dann habe ich mir dann in Hamburg einen Verein gesucht und spiele jetzt immer Donnerstag und alle 14 Tage montags in einer Mannschaft.
Ist das möglicherweise auch Idee für einen Roman? Könnte sowas dann vorkommen?
Oh, das sind in der Johanne durchaus einige der Frauen, unter anderem Namen und auch anders aussehend, aber da sagt schon mal die eine oder andere Frau das, was mal die eine oder andere im Spiel gesagt hat. Doch, das kommt durchaus vor. Ich kann da gar nichts für, das bleibt dann einfach in irgendeiner Gehirnwindung und dann kommt der Satz Und wenn ich das dann durchlese, denke ich, ach, das hat doch die und die gesagt. Ach, naja.
Ja, die Familienangelegenheiten der Johanne Johansen. Und Dora Held war unser Gast in SWR1, Leute. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.